Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesaußenminister Westerwelle will Israelis und Palästinenser bei ihren Friedensbemühungen unterstützen. Das versicherte er heute nach einem Treffen mit der israelischen Justizministerin Livni in Jerusalem. Der nächste Verhandlungstermin ist für Mitte der Woche angesetzt. Unterdessen hat Israel den Bau weiterer Siedlungen im Westjordanland genehmigt. Der Siedlungsbau in den besetzten Gebieten ist eines der größten Hindernisse für den Friedensprozess.
Armon Hanassif, eine jüdische Siedlung im israelisch besetzten Ostjerusalem. Bauminister Ariel verkündet am Abend feierlich die Freigabe des Baus von neuen Wohnungen. Hinein in das arabische Viertel. Über 1200 Wohnungen sollen hier und im besetzten Westjordanland noch folgen, so die israelische Regierung heute. Mächtig Gegenwind also für den Besuch des deutschen Außenministers in Jerusalem. Justizministerin Tzipi Livni, zugleich Chefunterhändlerin der Israelis, forderte beim Treffen mit Westerwelle von der EU Kompromissbereitschaft gegenüber der israelischen Siedlungspolitik. Ich denke, dass die zukünftigen Grenzen von Israel und einem palästinensischen Staat in den Friedensgesprächen vereinbart werden, also zwischen Israelis und Palästinensern und nicht als Entscheidung der EU. Außenminister Westerwelle sicherte den Palästinensern, aber auch den verhandlungsbereiten Mitgliedern der israelischen Regierung seine Unterstützung zu.
Wir dürfen auf keinen Fall den Kräften das Feld überlassen, die an einem Erfolg von direkten Gesprächen nicht interessiert sind, sondern wir sind daran interessiert, dass es endlich direkte Verhandlungen und Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern gibt.
Guido Westerwelle traf auch Präsident Shimon Peres. Ein geplantes Gespräch mit Ministerpräsident Netanyahu musste dieser aus Krankheitsgründen jedoch absagen.
Dass Israel den deutschen Außenminister mit neuen Siedlungsplänen empfängt und gleichzeitig mehr Verständnis für die international kritisierte Politik fordert, ist kein gutes Zeichen. Und verhärtete Fronten wird er auch morgen bei seinen Gesprächen in Ramallah erleben, wo nämlich der palästinensische Präsident Abbas ohne ein Einlenken Israels dem Friedensprozess keine Chance geben will.
In der Diskussion über die Geheimdienstaffäre wird weiter über die Rolle des Bundesnachrichtendienstes gestritten. Der BND hatte mitgeteilt, Mobilfunknummern an den US-Partnerdienst NSA weitergegeben zu haben. Die SPD will wissen, ob es dadurch zu gezielten Tötungen gekommen ist. Morgen befasst sich wieder das parlamentarische Kontrollgremium mit der Affäre. Geheimdienstkoordinator Pofalla soll dort erneut gehört werden.
Einen Tag vor der nächsten Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums gibt es weiterhin zahlreiche offene Fragen über die Zusammenarbeit des BND mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA.
Ich erwarte die längst überfällige Aufklärung, ob und wie die amerikanischen Geheimdienste die Deutschen ausspähen und überwachen. Das hat die Bundesregierung auch nach 9 Wochen immer noch nicht erklären können.
Der Chef des Kanzleramtes und Geheimdienstkoordinator Ronald Pofalla soll dem Gremium morgen Rede und Antwort stehen. Die Union sieht in der Zusammenarbeit der Geheimdienste und der millionenfachen Weitergabe von Daten an die Amerikaner allerdings keinen Rechtsbruch.
Es hat eben bei der Kooperation der Geheimdienste keine millionenfachen Grundrechtsverstöße gegeben. Das wird immer deutlicher und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch noch mal deutlich wird am morgigen Tag.
Im Kern geht es um das Spähprogramm PRISM, also das massenhafte Ausspähen deutscher Daten durch amerikanische Geheimdienste, wie sie Edward Snowden enthüllt hatte. Inhalt und Umfang dieses gigantischen Spähprogramms ist bislang unklar geblieben. Ein Katalog von über 100 Fragen soll die Regierung morgen beantworten. Das Kanzleramt will jetzt offenbar einen Schlussstrich ziehen. Aus Regierungskreisen hieß es heute, alle Vorwürfe in Zusammenhang mit PRISM, dem britischen Spähprogramm Tempora sowie zur Rolle des BND könnten morgen entkräftet werden. Mit Spannung wird also der Auftritt von Kanzleramtsminister Ronald Pofalla erwartet. Er will im Anschluss an seine interne Befragung auch öffentlich Stellung nehmen.
Mehr zur Geheimdienstaffäre und ihren Auswirkungen auf die politische Debatte in Deutschland finden Sie auf tagesschau.de. Die USA haben die meisten ihrer vorübergehend geschlossenen Botschaften im arabischen Raum und in Afrika wieder geöffnet. Wie hier in Ägyptens Hauptstadt Kairo kehrte das Personal in die diplomatischen Vertretungen zurück. Sie waren Ende vergangener Woche geschlossen worden, nachdem die Geheimdienste vor Terroranschlägen gewarnt hatten. Die jüngste Anschlagsserie im Irak hat die Feiern zum Ende des Fastenmonats überschattet. Die Zahl der Opfer stieg auf mindestens 120. Etwa 300 Menschen wurden verletzt. Allein in der Hauptstadt Bagdad detonierten gestern 10 Autobomben auf Märkten und vor öffentlichen Gebäuden. In der nördlichen Stadt Kirkuk explodierte ein Sprengsatz neben einer schiitischen Moschee. Als Auslöser der Gewalt gelten Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten.
Wieder ist alles zerstört. Wie soll man hier noch leben, fragt dieser Mann in Bagdad. Fast täglich explodiert irgendwo im Land eine Bombe. Doch so schlimm war es lange nicht. Die Terroristen hatten gezielt belebte Plätze ausgewählt. Cafés und Restaurants, Märkte, einen Freizeitpark. Und die irakische Polizei steht dem Terror weitgehend hilflos gegenüber. Die Regierung muss jetzt endlich eine Lösung finden. Jeden Tag gibt es solche Anschläge und viele sterben oder werden verletzt. Die Unzufriedenheit mit Ministerpräsident Nouri al-Maliki nimmt zu, aber noch kann er sich an der Macht halten. Angehörige der sunnitischen Minderheit fühlen sich vom schiitischen Regierungschef benachteiligt. Die Hauptstadt Bagdad wurde von einer Serie von Explosionen erschüttert. Mehrere Sprengsätze detonierten innerhalb von einer Stunde. Die Anschläge waren offenbar koordiniert. Die sunnitische Terrororganisation Al-Qaida hat sich in der Vergangenheit häufig zu solchen Anschlägen bekannt. Die Auseinandersetzungen im Irak nehmen immer stärker Züge eines Kampfs zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen an, sagen Experten. Der Irak steht davor, in eine ganz neue Phase der Gewalt einzutreten, sagt der Politikforscher Gamal Zaida. Und alle haben Angst davor, was aus dieser Gewalt noch werden könnte. Der Fastenmonat Ramadan ist zu Ende und die Menschen im Irak wollen sich eigentlich vergnügen. Es ist ein bisschen wie die Weihnachtszeit für die Christen, eine Zeit der Familie und der Fröhlichkeit. Doch auch heute gab es wieder Anschläge. Im Irak wächst die Sorge vor einem Bürgerkrieg.
In Griechenland hat es Unruhen in einem Abschiebelager für Flüchtlinge bei Athen gegeben. Dabei konnten in der Nacht illegale Einwanderer ausbrechen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Aufständischen vor. Mehrere Insassen hatten zuvor bei der Essensausgabe Wärter angegriffen. Sie setzten Betten und Wohncontainer in Brand. In dem überfüllten Lager leben mehr als 1600 Menschen. Anlass für die Proteste war die Nachricht, dass die Flüchtlinge dort länger bleiben sollten als geplant.
Stichwahl um das Präsidentenamt in Mali. Trotz Behinderungen durch starke Regenfälle bildeten sich Schlangen vor den Wahllokalen. In dem afrikanischen Land treten heute zwei Politikveteranen gegeneinander an. Als Favorit gilt der ehemalige Ministerpräsident Keita. Sein Herausforderer ist der ehemalige Finanzminister Cissé. Der Gewinner muss die Wirtschaft wieder aufbauen und die Bevölkerung versöhnen. 2012 hatte das Militär geputscht. Die danach folgende Herrschaft radikaler Islamisten im Norden konnte nur mit französischer Hilfe beendet werden.
Der Fall Mollat hat eine Diskussion über den Umgang mit Straftätern in der Psychiatrie in Gang gebracht. Bayerns Ministerpräsident Seehofer kritisierte im Sommerinterview des ARD-Hauptstadtstudios das Vorgehen der Behörden gegenüber Mollat. Im Bundesjustizministerium wird überlegt, wie Einweisungen in die Psychiatrie genauer überprüft werden können. Gustl Mollat hat mehrere Jahre zwangsweise dort gesessen. Ob das rechtmäßig war, wird inzwischen bezweifelt.
Nur eine selbstgezüchtete Pflanze nimmt er mit. Gustl Mollat, nach 7 Jahren in der Psychiatrie, ist er frei. Zweifel waren aufgekommen an seiner Zwangseinweisung. Die hatte auch der bayerische Ministerpräsident. Im Sommerinterview des Berichts aus Berlin zeigt er sich zufrieden mit der Wiederaufnahme des Mollat-Verfahrens, mit der bayerischen Justiz eher nicht.
Wenn jemand 7 Jahre untergebracht ist, aufgrund einer Krankheit oder vermeintlichen Krankheit ist noch besser gesagt, dann muss die Justiz aus meiner Sicht diese Fragen schneller und zielgerichteter aufklären, als es geschehen ist.
Der Fall Mollat hatte eine Debatte über die Reform des sogenannten forensischen Maßregelvollzugs ausgelöst. Die Zahl der psychisch kranken Straftäter steigt.
Das ist schon besorgniserregend und deshalb brauchen wir unbedingt ein striktes, ein strenges Korsett der Überprüfung, denn Menschen werden eben gerade in diesen Fällen häufig gegen ihren Willen untergebracht.
So sehen die Pläne für die Strafrechtsreform aus. Regelmäßige Überprüfung der Fälle, Unterbringungsdauer maximal 6 Jahre, wechselnde Gutachter. Denn auch ein Gericht kann sich irren, wissen psychiatrische Gutachter, wenn es auf falsche Beschuldigungen baut.
Vor allem, wenn Beziehungskonflikte da sind, ein Rosenkrieg da ist, Auseinandersetzungen da sind, Interessen da sind, dann mag es Irrtümer, aber auch falsche Bezichtigungen geben.
Die Reform des forensischen Maßregelvollzugs wird der Bundestag wohl erst im kommenden Jahr anpacken.
Der CSU-Vorsitzende Seehofer macht die Einführung einer Pkw-Maut für ausländische Autofahrer zur Bedingung für eine Beteiligung seiner Partei an einer neuen Bundesregierung. Andernfalls werde er nach einem Sieg bei der Wahl am 22. September keinen Koalitionsvertrag unterschreiben. Dem ARD-Bericht aus Berlin sagte Seehofer, die Einnahmen sollten für die Verkehrsinfrastruktur verwendet werden. Die CDU lehnt eine Pkw-Maut ab. Die Bahn zieht Konsequenzen aus dem Chaos am Hauptbahnhof Mainz. Sie bittet Mitarbeiter, ihren Urlaub zu unterbrechen. Es gäbe aber keinen Zwang, sagte ein Sprecher. Derzeit ist die Hälfte der Fahrdienstleiter krank oder in Urlaub. Der Bahnhof kann deshalb abends und nachts nicht mehr angefahren werden. Auch personell werden die Weichen offenbar neu gestellt. Der Produktionsvorstand der DB Netz, Hess, soll nach ARD-Informationen gehen.
Zumindest die Sonderzüge für die Fußballfans haben heute in Mainz wie geplant gehalten. Ansonsten gleicht der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt seit mehr als einer Woche oft dem verwaisten Haltepunkt einer Nebenstrecke. Weil Mitarbeiter im Stellwerk fehlen, gibt es Zugausfälle und Umleitungen. Von morgen an soll sich die Lage noch verschärfen. Die Bahn bittet daher Mitarbeiter, ihren Urlaub zu unterbrechen. FDP-Generalsekretär Döring, auch im Aufsichtsrat der Bahn, will hingegen, dass die Mitarbeiter in jedem Fall zurückkommen.
Man kann nicht eine ganze Stadt in Geiselhaft nehmen. Und es gibt Fahrdienstleiter, die sind da. Die haben ein Recht auf Urlaub, keine Frage. Und die sollen den dann auch antreten, wenn die Kolleginnen und Kollegen wieder gesund sind. Und sicher soll die Bahn auch die Kosten tragen, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Urlaub zu holen. Aber das Wichtigste ist doch jetzt erstmal, dass die Stadt Mainz angebunden bleibt. Es ist eine Landeshauptstadt.
Fahrdienstleiter sind auf den Zugverkehr in ihrem Gleisabschnitt speziell ausgebildet, lassen sich nicht schnell ersetzen. In dem Mainzer Stellwerk sind mehrere krank, andere im Urlaub. Dass dieser Engpass bereits zu einem Chaos führe, liege an der verfehlten Personalpolitik der Bahn, sagen Gewerkschafter. Die Bahn habe sich jahrelang um zu wenig Nachwuchs gekümmert. Deutschlandweit fehlten bereits 1000 Fahrdienstleiter.
Die Kolleginnen und Kollegen jetzt aus dem Urlaub zurückzuholen, würde bedeuten, dass man ihnen ihre Erholung, die sie dringend notwendig haben, verwehrt. Das würde wiederum zu mehr Belastung und am Ende zu weniger Personal führen. Und der Vorschlag von Herrn Döring ist schlicht und ergreifend eine Unverschämtheit.
Der Notfallfahrplan für Mainz gilt von morgen an noch für mehrere Wochen. Wenigstens die Fußballfans sind heute Abend noch einmal gut weggekommen.
Und vorher sahen die Fußballfans im Mainzer Stadion viele Tore zum Bundesliga-Auftakt. Am Ende hieß es 3:2 für die Rheinhessen gegen Stuttgart.
30.000 Zuschauer sehen in Mainz ein mitreißendes Bundesligaspiel, in dem die Gastgeber nach 14 Minuten in Führung gehen. Zwei Stuttgarter Abwehrfehler nutzt Nikolai Müller zum 1:0. Nur 2 Minuten später der Ausgleich für den VfB Stuttgart. Gentner und Traoré hatten vorbereitet, Vedat Ibisevic vollendet zum 1:1. Die zweite Halbzeit. Die Gäste hatten zuvor gute Möglichkeiten ausgelassen, Mainz aber legt wieder vor. Durch Neuzugang Shinji Okazaki, 65 Minuten sind gespielt. Stuttgart drängt nun auf das 2:2, aber der Mainzer Torwart Heinz Müller zeigt mehrfach herausragende Paraden, wie bei diesem Freistoß von Konstantin Rausch. In der 78. Minute sorgt erneut Nikolai Müller für das 3:1. Die Partie scheint entschieden. Stuttgart aber kommt noch einmal zum Anschluss. Das 3:2 durch Martin Harnik nach Torwartfehler von Müller. Zu mehr reicht es aber nicht in einer spektakulären Partie.
Im zweiten Sonntagsspiel gab es ein torreiches Unentschieden. 3:3 hieß es am Ende zwischen Schalke und Hamburg. Erster Tabellenführer ist Aufsteiger Berlin, dahinter die Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund, Leverkusen und München. Hannover auf Rang 5. In der zweiten Tabellenhälfte 7 Mannschaften noch ohne Punktgewinn, aufgrund der schlechteren Tordifferenz Augsburg und Frankfurt am Tabellenende. Zweiter Wettkampftag heute bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau. Dort stand am Abend der 100-Meter-Lauf der Herren im Mittelpunkt.
Es war mal wieder seine große Show. Usain Bolt vor wenigen Minuten im Luschniki-Stadion von Moskau. Der Olympiasieger elektrisiert die Massen. Der Jamaikaner auf der Bahn 6 kommt schlecht aus den Blöcken und lässt der Konkurrenz danach keine Chance. 9,77 Sekunden, Weltmeister für Justin Gatlin und Nesta Carter. Usain Bolt ist und bleibt der schnellste Mann der Welt. Der König der Athleten ist allerdings ein anderer. Der US-Amerikaner Ashton Eaton ist neuer Weltmeister im Zehnkampf. Silber geht völlig überraschend an Michael Schrader, der 2 Tage lang einen überragenden Wettkampf lieferte. 8.670 Punkte, neue persönliche Bestleistung für den Duisburger, der lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen hatte.
Ich wusste immer, wenn ich mal gesund bin, kann ich Großes leisten. Und das haben wir jetzt hier gesehen. Also hat aber auch vieles gut geklappt, was im Zehnkampf nicht immer passiert.
Alle 3 deutschen Athleten kamen durch den Wettkampf. Rico Freimuth wurde am Ende 7., Pascal Behrenbruch 11. Im Diskuswerfen hat Nadine Müller eine Medaille knapp verpasst. Ihr 2. Versuch war der weiteste. 64,47 Meter reichten am Ende zu Platz 4. Gold gewann die Olympiasiegerin Sandra Perkovic aus Kroatien. Enttäuschend aus deutscher Sicht verlief das 10.000 Meter Finale der Frauen. Sabrina Mottenhaupt stieg vorzeitig aus dem Rennen aus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 12. August.
Der Ausläufer eines Tiefs, das nach Skandinavien zieht, sorgt für teilweise wechselhaftes Wetter. Im Süden ist es durch Hochdruckeinfluss freundlicher, dorthin und in den Osten strömt auch wärmere Luft. In der Nacht gibt es im Nordwesten und Norden Schauer, an den Küsten vereinzelt Gewitter. Sonst ist es teils wolkig, teils klar. Morgen im Norden und Westen, später auch in der Mitte, viele Wolken und gebietsweise Regen, im Norden auch Gewitter. Im Süden und Südosten ist es noch länger freundlich und trocken. An den Alpen entwickeln sich jedoch teilweise gewittrige Schauer. Der Wind weht schwach, im Norden mäßig bis frisch, bei Gewittern mit stürmischen Böen. In der Nacht in manchen Bergtälern nur 8, 9, an der nordfriesischen Küste noch 15 Grad. Dort morgen nicht mehr als 18, im Süden stellenweise bis zu 27 Grad. Am Dienstag gibt es mal dichte Wolken, mal Sonnenschein, dazu Schauer oder Gewitter. Mittwoch ist es im Norden noch leicht wechselhaft, im Süden oft freundlich. Am Donnerstag dann verbreitet viel Sonne und wieder wärmer, im Norden auch mal dichtere Wolken, aber auch hier nur vereinzelt Regen.
Um 23.15 Uhr begrüßt Sie Thomas Roth zu diesen Tagesthemen. BND und NSU. Fragen an den ehemaligen Geheimdienstkoordinator Frank-Walter Steinmeier. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.